Le Creuset, ein Bergdorf im Kanton Wallis in der Schweiz, am 30. April 2006. Die Skipisten, die im Winter sonst voller Touristen sind, sind mittlerweile verwaist. Die Gondeln stehen seit ein paar Tagen still. Saisonende. Die Bewohner von Le Creuset sind wieder unter sich, allein mit sich und mit ihren alltäglichen Sorgen und Problemen. Wie die Familie von Corinne Rebellet, der ehemaligen Weltklasse-Skiläuferin. Vize-Weltmeisterin, fünffache Weltcupsiegerin, Sportlerin des Jahres in der Schweiz. Ihr kleiner Sohn schläft friedlich in seinem Zimmer des Familienchalets. Aber die Stimmung im Wohnzimmer ist angespannt, ja sogar feindselig. Fünf Menschen sitzen hier gegen 21.30 Uhr zusammen. Darunter eine Frau, die nicht mehr zurück will, und ein Mann, der das nicht akzeptieren kann. Und wenige Minuten später sind zwei von ihnen tot.
Corinne Rebellet und ihr Bruder Alain sind tot. Getötet hat sie der Ehemann von Corinne.
In ihrem Elternhaus vor den Augen der Mutter, die nur durch ein Wunder schwer verletzt überlebt. Der Mord erschütterte die Schweiz und die ganze Skiwelt.
Unbegreiflich. Oder gibt's Erklärungen?
Die gibt es, denn was nach außen wie ein Familienidyll wirkte, war im Innern wohl schon länger kaputt. Ein schleichender Prozess, der dann in einer Gewalttat gipfelte.
Der Mann ist nicht von einer...
Der war nicht von logischen Überlegungen geleitet. Nicht mal von krimineller Logik. Der wurde von Emotionen gesteuert. Da sieht man, wie viel Wut, wie viel Rachsucht dahinter gesteckt hat.
Rachsucht auch, was dahinter gesteckt ist.
Der Fall ist aber mehr als eine private Tragödie, sondern auch ein trauriger Beleg für zwei große Probleme in der Schweiz, die viel zu lange verdrängt wurden und diese, aber auch viele andere ähnliche Tragödien erst möglich machten.
Man nimmt sich, was man will.
Viele Gerüchte entstanden. Davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Mordfall der Schweizer Skifahrerin Corinne Rebellet. Wir rekonstruieren aber nicht nur die Tat, sondern zeigen auch die tiefergehenden gesellschaftlichen Probleme, die hinter der Tat stecken und in der Schweiz damals vielleicht auch viel zu lange verdrängt wurden. Es geht bei uns heute um Gewalt gegen Frauen allgemein und um das Schweizer Waffenrecht, das zusammen mit toxischer Kontrolle und gesellschaftlichem Wegschauen solche Tötungen überhaupt erst ermöglicht hat. Corinne Rebellet ist zum Tatzeitpunkt 33 Jahre alt. 1972 wurde sie in Le Creuset geboren, in diesem kleinen Wintersportort in den Walliser Alpen, wo sie schon als Kleinkind ihre ersten Skier umgeschnallt bekommen hatte. Wie viele andere Kinder auch, aber Corinne war besonders talentiert und vor allem auch besonders ehrgeizig und diszipliniert. Und das machte sie schnell zu einer Hoffnungsträgerin des Schweizer Skisports. Mit 20 feierte sie ihr Debüt im Weltcup. Doch die Karriere kam zunächst nicht so richtig in Fahrt, trotz ihres ersten Weltcupsieges 1992, denn immer wieder bremsten Verletzungen sie aus. Aber sie kämpfte sich stets zurück und feierte dann 1999 in St. Anton auch ihren Durchbruch mit zwei Weltcupsiegen an einem Tag, in der Abfahrt und im Super-G, ein bis heute einzigartiger Doppel-G.
Die Schweizerin Corinne Rebellet. Seit 8 Jahren im Weltcup dabei, nur einmal vor 7 Jahren auf dem Siegespodest. Heute gleich zweimal ganz oben.
Die Presse machte sie zur Eisprinzessin vom Wallis und die gewann dann 2003 Silber in der Abfahrt bei der Heim-WM in St. Moritz.
Corinne Rebellet und ihre Silbermedaille. Nach 4 Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ohne Medaille hatte es endlich geklappt.
Es ist fantastisch. Also, ich glaube, eine WM hier in der Schweiz und alle Leute so Applaus an mich haben, das ist schön.
Die Schweiz feierte sie, wählte Corinne zur Schweizer Sportlerin des Jahres, weil sie sportlich hervorstach, aber auch generell sehr beliebt war. Ihre ruhige, sachliche Art kam sowohl bei den Fans, den Medien, aber auch ihren Kolleginnen an. Sie überzeugte mit Können, nicht mit Allüren und mit ihrer Bodenständigkeit. 2005 beendete sie dann ihre Karriere, weil sie sich ein Leben fernab der Piste aufbauen wollte. Ein normales Leben, weit ab vom Weltcup-Zirkus, fern von den Kameras, mit Mann, Kind und eigenem Haus. Doch diese Normalität entpuppte sich bald als Trugbild. 2002, also 2 Jahre nach ihrem sportlichen Durchbruch, da hatte Corinne Gerold Stadler kennen und lieben gelernt. ein Jahr älter als sie, ein Bankangestellter, der auf Vermögensberatung spezialisiert war.
Gerold Stadler semblait mener une existence sans histoire. Âgé de 34 ans et actif dans le private banking au Crédit Suisse à Saint-Gall.
Gerold hat Karriere gemacht bei einer St. Galler Bank, heißt es in diesem Nachrichtenbeitrag von RTS. Menschen, die Stadler kannten, beschrieben ihn wie das Klischee eines Bankkaufmanns. Unauffällig, verlässlich, vertrauenswürdig, also ein ruhiger Mann, höflich und kontrolliert, vermeintlich mit beiden Beinen im Leben stehend. Die beiden heirateten, 2003 wurde Sohn Kevin geboren. Damit hatten sie eigentlich alles, wonach Corinne sich gesehnt hatte, doch was äußerlich nach Harmonie aussah, war es im Inneren offenbar ganz und gar nicht. Davon erfuhr die Öffentlichkeit aber erst nach ihrem Tod etwas. Nur der engste Kreis aus Familie und Freunden wusste damals von den Spannungen in der Beziehung. Später zeichneten sie dann ein Bild von Dominanz, von emotionaler Abhängigkeit in der Beziehung, in der Gerold Stadler zunehmend unberechenbar wirkte.
Er war jemand, der weder eine Niederlage noch ein Nein akzeptieren konnte.
Das sagte Corinnes Vater Adrien bei news.ch. Nicht nur er erzählte später, Gerold hätte sich oft überfordert gefühlt vom Erfolg seiner Frau, hatte große Probleme damit, neben ihr in der Öffentlichkeit nur die zweite Geige zu spielen. Und das entlud sich demnach oft in Streit, wenn die beiden allein waren. Und offenbar konnte Gerold dabei auch gewalttätig werden. Auch nach ihrem sportlichen Rücktritt wurde die Situation nicht besser, denn sie blieb ja als TV-Expertin weiter eine öffentliche Person. Tja, und er? Nach seiner Lesart nur ihr Anhängsel und damit hatte er offenbar zunehmend Probleme. Minderwertigkeitskomplexe, er suchte nach Kontrolle, aber er fand sie nicht bzw. verlor sie immer mehr. Denn unter seinem Kontrollzwang litt natürlich auch die Beziehung zu Corinne, die dann im Frühjahr 2006 für sich einen Schlussstrich zog.
Sie hatte ihn noch geliebt, aber auch Angst vor ihm gehabt.
Das ist nochmal ein Zitat des Vaters. Die Familie riet Corinne aus diesen Gründen, Abstand zu nehmen. Vor allem ihr Bruder Alain bestärkte sie darin. Der war ohnehin ihr engster Vertrauter. Der wusste vielleicht am besten, was sie in ihrer Beziehung mit Gerold durchgemacht hatte. Alain half ihr beim Umzug, emotional und praktisch. Aber natürlich führte das zwischen Alain und Gerold zu Spannung, vielleicht sogar zu mehr. Anfang 2006 zog Corinne dann mit Sohn Kevin zurück zu ihren Eltern ins Wallis, wollte einen Neuanfang und sie war zu diesem Zeitpunkt auch schwanger. Ob von Gerold oder jemand anderem, das ist unklar. Auf jeden Fall wollte Corinne die Scheidung. Und das konnte Control Freak Gerold wohl nicht ertragen. Er ließ die Situation am 30. April 2006 an diesem Sonntagabend dann eskalieren. Kevin hatte das Wochenende bei Gerold verbracht und jetzt brachte er ihn zurück zur Mutter ins 3,5 Stunden entfernte Wallis. Er blieb noch zum Abendessen, zunächst war auch alles noch friedlich. Gerold hatte Kevin ins Bett gebracht, in sein Zimmer im 1. Stock. Ja, und dann setzte man sich an den gedeckten Tisch. Corinne, ihr Bruder Alain, die Eltern und Gerold. Sie aßen zu Abend und im Anschluss bat Gerold alle nochmal ins Wohnzimmer, um etwas zu besprechen. Alle? Nein. Vater Adrien, den bat er für die Unterredung, das Haus zu verlassen. Warum, das ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ging Adrien vor die Tür. Im Haus eskalierte währenddessen die Situation. Aus der Unterredung entwickelte sich ein Streit, den sich der Psychologe Josef Sachs im SRF so erklärte.
Was in dem Mann durch den Kopf gegangen ist, werde ich mir nicht verstehen können. Der Mann ist nicht von einer logische Überlegung geleitet sein, da hätte es keine Logik gegeben, nicht einmal eine kriminelle Logik.
Was im Kopf des Mörders vorging, werden wir nicht verstehen können. Der war nicht von logischen Überlegungen geleitet. Nicht mal von krimineller Logik. Der wurde von Emotionen gesteuert. Einem brisanten Gemisch aus Verzweiflung, Wut und Rachsucht. Vermutlich sind ihm viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich denke, er suchte das Gespräch, um die Situation zu retten. Aber wusste auch, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, greife ich zur Waffe.
Im allerschlimmsten Fall, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, dann greife ich zur Waffe.
Und das tat er dann. Gerold zog seine Pistole und feuerte mehrere Schüsse ab. Erst auf Corinne, die starb sofort. Dann auf Alain. Wie schon gehört, war der nicht nur der Bruder seiner Frau, er war derjenige, der sie bestärkt hatte, Gerold zu verlassen. Und das machte ihn jetzt wohl erst recht zur Zielscheibe. Weil er schützte, was Gerold nicht verlieren wollte. Deshalb musste Alain auch sterben. Und dann schoss Gerold fünfmal auf Mutter Verena. Sie hatte zwar nichts gesagt, nichts getan, war einfach nur da, aber sollte ebenfalls sterben. Vielleicht, weil sie ihn nie richtig akzeptiert hatte. Vielleicht, weil sie Corinne zu sehr stärkte. Aber ganz sicher, weil sie eine Zeugin war. Verena wurde schwer getroffen, brach zusammen. Später sagte sie in diversen Zeitungsinterviews das hier.
Ich weiß, dass er mich töten wollte, aber ich atmete so flach wie möglich. Ich spielte tot. Das hat mich gerettet.
Denn Stadler vergewisserte sich nicht, ob sein letztes Opfer wirklich tot war, sondern er floh mit der Tatwaffe. Er war über alle Berge, als Adrien zurückkehrte und seine Tochter, seinen Sohn, tot am Boden liegen sah und seine Frau in einer Blutlache mit durchschossenem rechten Arm. Warum ausgerechnet er von Stadler weggeschickt worden war, ist nicht klar dokumentiert. Vielleicht scheute Gerold die Auseinandersetzung mit dem Schwiegervater. Vielleicht, weil er immer schon ein Problem mit dessen Autorität hatte. Vielleicht aber auch, weil Adrien körperlich extrem fit war und Stadler fürchtete, dass er seinen Plan hätte verhindern können. Dass er seinen Schwiegervater wegschickte, spricht zusätzlich nochmal dagegen, die Morde als Affekttat zu deuten, sondern unterstreicht ihren geplanten Charakter. Gezielt, offenbar ohne Skrupel und ohne an die Zukunft seines damals 2,5-jährigen Sohnes Kevin zu denken, der zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss in seinem Bett lag, körperlich unversehrt, aber doch für immer gezeichnet. Adrien alarmierte Notarzt und Polizei und die nahmen sofort die Verfolgung auf.
Mit einer halsbrecherischen Fahrt, zeitweise mit über 230 Kilometern pro Stunde, hat der Mann von Corinne Rebele die Polizei am Tatabend abgehängt.
Sofort leitete die Schweizer Polizei eine landesweite Fahndung ein und zwei Tage später, am 2. Mai 2006, hatte sie dann Erfolg. Gerold Stadler wurde in einem Waldstück bei Olon im Kanton Waadt tot aufgefunden. Die Kantonspolizei bestätigte das bei Schweiz aktuell.
Man weiss jetzt, dass der Gerold Stadler sich selbst erschossen hat und das mit Sicherheit vor dem 2. Mai um 12 Uhr.
Einen Abschiedsbrief hinterließ er nicht, auch keine Erklärung für seine Tat, nur die grausamen Folgen der Sprache, der Gewalt, ein offenbar durchgeplanter Doppelmord. Eine schwer verletzte Frau, ein Kind, das alles verloren hatte, einen traumatisierten Schwiegervater, der sich bis an sein Lebensende die Schuld für die Morde gab.
Und ich hatte ihm draußen noch die Hand gegeben.
Gerold Stadler, solide Ausbildung, keine Vorstrafen, keine Auffälligkeiten in der Öffentlichkeit. Was die Öffentlichkeit über ihn wusste, hatten wir ja schon gesagt. Ruhig reserviert nach außen, ein unbescholtener Bürger mit einem vermeintlich ganz normalen Leben, aber offenbar eben nur nach außen und nur auf den oberflächlichen ersten Blick. Denn Menschen, die ihn näher kannten, ergänzten dieses Bild später um die Adjektive intelligent und stolz, aber vor allem auch um das Adjektiv verletzlich. Immer dann, wenn er das Gefühl hatte, seine Autorität würde in Frage gestellt. Besonders von Corinne, und das nicht mal unbedingt absichtlich, schon ihr Erfolg, ihre Popularität, ihre Selbstständigkeit machten ihm offenbar Probleme, verunsicherten ihn zunehmend. Mit der nicht gerade klassischen Rollenverteilung in ihrer Beziehung kam er offenbar immer schwerer klar. Psychologen sprechen in solchen Fällen oft von einer narzisstischen Kränkung, wenn das eigene Selbstbild, stark überlegen, kontrollierend, durch Unabhängigkeit der Partnerin erschüttert wird. Und wenn es darüber hinaus auch noch zu einer Trennung kommt, dann bleibt dem Betroffenen nur noch Ohnmacht und vor allem Wut. Eine Wut, die bei Gerold Stadler allerdings nicht laut ablief, sondern zunächst still, von der vielleicht keiner so richtig ahnte, dass sie überhaupt existierte, die sich dann aber an diesem Abend entlud. Und das hatte er kalt, berechnend, vorbereitet und geplant. Die Tat, die Flucht und dann auch sein Suizid. Der Mord an Corinne und ihrem Bruder, das war keine Affekttat, sondern dem lag ein genauer Plan zugrunde. Ein Plan, wie ihn sogenannte Trennungstäter eben entwickeln. Also vor allem Männer, die eben nicht akzeptieren können, dass eine Frau sich ihnen entzieht. Männer, deren Selbstverständnis und Rollenbild es ihnen nicht zugesteht, scheitern zu dürfen. Gerold Stadler ist da kein Einzelfall, sondern nur ein Beispiel für einen Typ Mann, der tötet, wenn ihm etwas entgleitet. Familiendrama titelten damals die Zeitungen nach dem Mord. Es fielen in der Berichterstattung auch Begriffe wie Eifersuchtsdrama, Beziehungstat. Allesamt Begriffe, die den Kern der Tat deutlich verfehlten, den Mord ja fast noch beschönigten. Denn was hier geschehen ist, hat zum Glück mittlerweile einen Namen bekommen: Femizid. Femizid, das ist die Tötung einer Frau, weil sie eine Frau ist, weil sie sich trennt, weil sie sich entzieht, weil ein Mann glaubt, sie gehöre ihm, wie im Fall zum Beispiel auch von Leandre Jehels oder bei Marc Cessillon oder auch bei Bruno Fernandes. Alles Femizidfälle, die wir in diesem Podcast hier schon untersucht haben. Und auch in der Schweiz war Femizid damals 2006 kein Randphänomen und ist es auch bis heute nicht. Laut Bundesamt für Statistik wird alle zwei Wochen eine Frau von ihrem aktuellen oder ehemaligen Partner getötet. Also wir sprechen über Daten in der Schweiz. 2022 allein wurden 28 Femizide dokumentiert. In über 70% der Fälle ging diesem Femizid eine Trennung oder eine Trennungsandrohung voraus. Und bei über der Hälfte der Taten wurde auch eine Schusswaffe verwendet. Das Muster ist klar, die Forschung ist hier eindeutig. Damals, aber auch heute noch, tun sich Medien, Justiz und Politik schwer, das Wort Femizid zu verwenden. Damals, weil es eben noch nicht gebräuchlich war, erst später in die Justizsprache Einzug gehalten hatte. Und heute noch, weil es unbequem ist, weil das Wort Femizid natürlich verhindert, solche Morde als Einzeltaten abzutun, sondern man, wenn man das Wort Femizid benutzt, auch das System dahinter klar benennen müsste. 2006, also im Fall von Corinne Rebellet, war der Begriff eben noch lange nicht im breiten gesellschaftlichen Diskurs angekommen. Aber ihr Mordfall entspricht in jedem Detail einem klassischen Femizid. Eine Trennung als Auslöser, eine Waffe im Haus, ein Mann, der Kontrolle verliert und leider auch ein Kind, das zurückbleibt. Das Thema Femizid wurde erst Jahre später in der Schweiz dann politisiert, auch dank zivilgesellschaftlicher Initiativen, dank Frauenorganisationen, dank Betroffenen, die eben nicht mehr schwiegen. Corinnes Fall hätte der Ausgangspunkt zu einer solchen gesellschaftlichen Entwicklung sein können, wenn man ihn damals schon beim Namen genannt hätte. Aber nicht nur Femizide sind ein gesellschaftliches Problem, auch das Schweizer Waffenrecht war damals eins. Denn die Tatwaffe, die Pistole, mit der Gerold Stadler Corinne und ihren Bruder Alain erschoss und die Mutter verletzte, die durfte er besitzen, ganz legal. Die Schweiz hat nämlich eines der liberalsten Waffengesetze Europas. Und dieses Waffengesetz, das basiert auf zwei Säulen, auf Tradition auf der einen und Vertrauen auf der anderen Seite. Denn die Schweizer Armee, das ist eine Milizarmee, in der jeder taugliche Mann Dienst leisten muss. Und er darf auch nach seiner aktiven Zeit die Dienstwaffe mit nach Hause nehmen. Bis 2006 war sogar erlaubt, dass Armeemunition zu Hause gelagert werden durfte. Heißt also, jeder, der mal gedient hatte, hatte Zugriff auf eine Waffe. Und dazu kamen dann auch noch Privatpersonen, Jäger, Sportschützen, Sammler, die alle Waffen relativ mühelos erwerben konnten. Sie brauchten dafür nur einen Strafregisterauszug vorlegen und darüber hinaus ein psychologisches Gutachten, aber eben nur bei einem konkreten Verdacht. Wer nicht verdächtig war, konnte auf dieses Gutachten verzichten. Und eine nationale Datenbank für Waffen, in der das alles registriert wurde, die gibt es bis heute nicht. Offiziell schätzt man, dass sich in der Schweiz ca. 2 Millionen Schusswaffen in privaten Haushalten befinden. Bei nur rund 9 Millionen EinwohnerInnen insgesamt eine ziemlich hohe Zahl. Damit rangiert die Schweiz nach den USA und dem Jemen prozentual weltweit an Platz 3. Und ein Zusammenhang zwischen Waffenbesitz und Femizidrate ist wissenschaftlich längst belegt. Die WHO und Amnesty International haben zum Beispiel herausgefunden, dass in Haushalten mit einer Waffe ein 5- bis 7-mal höheres Femizidrisiko besteht als in Haushalten ohne Waffe. Und in der Schweiz waren damals 2006 laut diesem SRF-Newsbericht
Beziehungsdelikte mit Todesfolge. In der Schweiz 58,1% aller Mordfälle. In Holland sind es 29%, in den USA 20%. Auffallend häufig der verhängnisvolle Griff zur Schusswaffe.
Wie auch bei Gerold Stadler. Er hatte die Waffe also legal. Er war sowohl Ex-Soldat, Hauptmann der Armee als auch Sportschütze. Es gab keine psychologische Überprüfung, damit keinen Alarm und entsprechend auch kein System, das fragte, darf dieser Mann in seiner Trennungssituation wirklich eine Waffe haben? Der Mord an Corinne und ihrem Bruder war definitiv kein Unfall und unbeabsichtigt vom System in der Schweiz letztlich auch noch ermöglicht bzw. zumindest erleichtert worden. Und das System in der Schweiz, wenn man es unter diesem Begriff grob zusammenfassen will, verursachte noch mehr Leid. Denn Corinne und Gerold waren tot, ihr kleiner Sohn Kevin auf einmal vollweise. Sein Onkel, ebenfalls tot. Seine Oma war schwer verletzt, aber immerhin am Leben, genau wie sein Opa. Doch der war schwerst traumatisiert. Trotzdem wollten Verena und Adrien Rebellet den kleinen Kevin bei sich aufnehmen. Er war schließlich an sie gewöhnt. Sie hatten ihn in den ersten Lebensjahren mitbetreut, waren immer für ihn da gewesen. Von daher dachten sie auch, dass sie natürlich auch jetzt das Sorgerecht zugesprochen bekämen. Doch die zuständige Vormundschaftsbehörde entschied anders, nämlich laut deren Sprecher,
dass er in eine Pflegefamilie kommt. Und zwar in eine junge Familie in der Verwandtschaft von der Mutter, von der Corinne Stadler-Rebele.
Mit der Begründung, der Junge brauche Abstand, emotionale Neutralität, einen kompletten Neuanfang. Man wolle ihn vor dem Schmerz der Familie schützen. Und deshalb kam der kleine Kevin in eine Pflegefamilie. Zwar zu einer Tante zweiten Grades, also er blieb in der Verwandtschaft, aber mit anfangs nur noch sehr eingeschränktem und stark reglementiertem Kontakt zu den Großeltern. Für Verena und Adrien war diese Entscheidung ein zweiter Schlag, denn die hatten erst ihren Sohn und ihre Tochter verloren und nun auch noch das Enkelkind. Adrien kämpfte gegen das Urteil an, aber vergeblich. 2012 starb er, seine Frau erklärte in diversen Interviews damals.
Er starb an einem gebrochenen Herzen.
Erst viele Verfahren später bekam Verena Rebellet dann endlich wieder Kontakt zu Kevin, durfte ihn sehen und Stück für Stück auch wieder Nähe zu ihm aufbauen. 2018 erklärte sie im Interview mit Glückspost CH,
heute haben wir wieder ein schönes Verhältnis. Ich bin sehr stolz auf ihn.
Mittlerweile ist Kevin erwachsen, fährt selbst Ski, Freestyle, also wenn man so will, schon in den Spuren seiner Mutter, aber eben auf einem eigenen Weg. Einem Weg, der sicherlich völlig anders verlaufen wäre, wenn nicht das Schicksal zugeschlagen hätte und dann der Staat den Großeltern vielleicht auch mehr zugetraut hätte und Kevin nicht noch ein zweites Mal entwurzelt hätte. Der Mordfall Rebellet erschütterte damals die Schweiz, zumindest für eine gewisse Zeit. Es gab Beileidsbekundungen, Nachrufe, Schlagzeilen und wie es dann eben so ist, irgendwann verstummte vieles. Interessant dabei auch, der Skiverband reagierte damals auffällig zurückhaltend. Zwar wurde Corinne auf dem FIS-Kongress 2006 in einem Gedenkteil erwähnt, aber es folgte kein richtiges offizielles Statement, keine strukturelle Auseinandersetzung, kein Aufruf, genauer hinzuschauen in solchen Situationen. Und die Frage, welche Rolle gesellschaftliche Vorstellungen von Stärke, Kontrolle und Männlichkeit spielten, auch im Spitzensportumfeld, wurde nicht öffentlich gestellt. Dabei hätte sie gestellt werden können, ja vielleicht sogar müssen, nicht als Schuldfrage, sondern eher als Zeichen von Verantwortung. So aber blieb Corinnes Tod auch im Sport das, als dass er auch in der Öffentlichkeit viel zu oft dargestellt wurde, als Schicksal, nicht als Systemfehler. Ein Einzelfall, kein Anlass zur Veränderung. Auch in der politischen Debatte geschah zunächst wenig, bis einige Monate später dann doch etwas ins Rollen kam. Zivilgesellschaftliche Organisationen wie die GSOA, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, forderten, dass private Haushalte endlich entwaffnet würden und dass Milizsoldaten ihre Armeewaffe samt Munition nicht mehr zu Hause aufbewahren durften. Der Professor für Kriminologie Martin Kilias erklärte damals im Schweizer TV,
kurzfristig könnte man zum Beispiel mal mit dem Blödsinn aufräumen.
Kurzfristig könnte man mal mit dem Blödsinn aufhören, dass man Armeeangehörigen Munition mit heimgibt. Denn wenn Munition greifbar ist, wird sie auch genommen. Wenn sie nicht sofort greifbar ist, müsste man sie erst mal holen.
Das würde dann die Hemmschwelle höher machen, glaubte zumindest der Experte. Und diese Erkenntnis sickerte dann auch langsam in der Politik durch. 2008 ein erster Teilerfolg. Armeemunition durfte nicht mehr zu Hause gelagert werden. Doch 2011 scheiterte dann ein Referendum zur Pflicht, Militärwaffen im Zeughaus aufzubewahren. 56% stimmten mit Nein. Erst 2019 wurde im Zuge der EU-Waffenrichtlinie die Vorschrift verschärft. Übrigens, auch wenn die Schweiz kein EU-Mitglied ist, als Schengen-Mitglied war sie damals verpflichtet, die neuen Regelungen ganz oder teilweise zu übernehmen. Natürlich war die Debatte darüber heftig. Waffenverbände und Schützenvereine, die protestierten massiv, doch in einem Referendum stimmten 2019 dann über 60% der Bevölkerung für die Anpassung an die EU-Richtlinie und seither gibt es auch in der Schweiz zum Beispiel Nachweispflicht für Sportschützen. Ein später, aber wichtiger Schritt, auch wenn er die strukturellen Probleme nicht komplett löst, denn ein grundsätzlich restriktiverer Umgang mit Waffen fehlt in der Schweiz bis heute. Der Fall Corinne Rebellet ist erschütternd, tragisch, brutal und leider viel zu vertraut. Denn was hier geschehen war, war kein Einzelfall, sondern folgte einem Muster, das wir auch schon bei mehreren anderen Fällen hier bei Tatort Sport gezeigt haben. Ein Mann tötet seine Frau, weil sie sich trennt, weil sie nicht mehr mitspielt und geht und weil er das nicht akzeptieren kann, weil er irrigerweise glaubt, sie gehöre ihm. Das ist weder neu noch selten und eigentlich vermeidet bzw. zumindest verhinderbar. Corinne Rebellet wurde nicht aus dem Leben gerissen, weil sie unvorsichtig war oder zur falschen Zeit am falschen Ort, sondern weil die Umstände, die Gegebenheiten in der Schweiz es zugelassen haben. Ein System, in dem man legal Waffen besitzt, in dem Gewalt oft zu spät erkannt wird und das nur sehr langsam eine Sprache für das fand, was hier wirklich passiert ist. Sie nannten es ein Familiendrama. Sie verniedlichten es. Sie verschwiegen, worum es wirklich geht. Aber es war und ist nun mal ein Femizid an einer Tochter, einer Schwester, einer Mutter. Und dieser Femizid tötete auch mal wieder die Vorstellung, dass ein Zuhause ein sicherer Ort sein muss. Was bleibt von diesem Fall? Nicht nur Trauer, sondern auch die Verantwortung. Die Verantwortung derer, die zuschauen. Derer, die entscheiden.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.